Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wieder auf Sendung im Radio RFM. Thekla Rothermund-Schapper mit ihrer Sendung Alles Ansichtssache. Ich bin wieder unterwegs im Werra-Meißner-Kreis, weil es hier so wunderschöne Orte gibt. Und ich bin an einem wirklich wunderschönen Ort, wer ihn kennt, Neurode, ein kleiner Ortsteil von Meinhardt. Und mir gegenüber sitzt der Holger Heiten, der sich gleich nochmal vorstellen wird. Und wir sitzen im Eschwege-Institut. Und wie das so üblich ist, Bürgerinnen und Bürger im Werra-Meißner-Kreis kennen ja nicht das Gute, was direkt vor ihrer Haustür liegt. Und deswegen bin ich nämlich heute bei Holger, um Ihnen das mal vorzustellen. Beziehungsweise Holger wird es vorstellen. Holger, wer bist du eigentlich?
Tja, das ist natürlich eine Frage. Ich bin ja selber ein Leben lang dabei, das zu umkreisen, die Antwort. Aber so für die Zuhörer und Zuhörerinnen, was kann ich über mich sagen? Also ich bin gebürtiger Ostfriese, das werde ich sprachlich auch nicht ganz verbergen können. Freue mich aber auch darüber. Die Friesen liebten immer ihre Freiheit, genau wie ich. Bin dann aber mit 28 nach Freiburg gezogen, als junger Psychotherapeut und Sozialpädagoge. Und habe dort viele Jahre in einer Klinik für alkoholkranke Männer gearbeitet. Davor in Ostfriesland habe ich auch schon im Suchtbereich gearbeitet. Das hat mich immer interessiert. Und vor allen Dingen die Frage, was steckt dahinter? Also was hätten diese Menschen gebraucht, um vielleicht gar nicht in diese Zwickmühle zu geraten? Und als ich dann in Freiburg arbeitete und mir immer so meine eigenen Notizen gemacht habe, bin ich dahinter gekommen, dass es eine Gemeinsamkeit oder eine Gruppe gibt, die eine große Gemeinsamkeit hat. Etwa die Hälfte der Männer, die ich dort als Klienten hatte, waren zwischen 35 und 55 Jahre alt und wohnten immer noch bei ihrer Mama.
Interessant.
Und aus dieser Gruppe wiederum, der überwiegende Teil, wohnte zudem auch immer noch in ihrem Jugendzimmer. Oh. Und da habe ich gedacht, aha, Nachtigall, ich höre dir Tropfen. So, ne? Also, weil ansonsten, wenn man deren Sozialberichte so las, also ich konnte da kaum irgendwas finden, was nun wirklich ursächlich sein könnte für irgendwas. Aber mir wurde dann schnell klar, was dieser Hälfte der Männer, mit denen ich dort zu tun hatte, gefehlt hatte, war ein würdevoller Übergang vom Elternhaus in das eigenständige, selbstständige, erwachsene Leben.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Und wenn man dann so ein bisschen genauer hinguckte, konnte man auch sehen, ne, da war meistens ein schwacher Vater im Hintergrund, der selber auch Trinker war oftmals, oder ein abwesender Vater. Und eine Mutter, die deutlich machte, dass man sie besser nicht alleine lässt. Und der Sohn wollte nicht verletzend sein und gehen. Die Mutter wollte nicht verletzend sein, ihn wegschicken. Und da wurde mir klar, es muss irgendwie so eine Art dritte Instanz hier geben, die unbeteiligt ist und diesen beiden Seiten hilft, sich würdevoll voneinander zu lösen. Und das Ganze führte mich zu der Frage, Mensch, früher in der vorchristlichen Zeit, archaischen Zeit, auch bei zeitgenössischen Völkern heutzutage noch, gab es so Initiationsriten, Übergangsriten, die dafür sorgten, dass dieser Übergang gelang.
Also kann mich erinnern, bei den Indianern ist das ja so, dass die jungen Männer losgeschickt werden.
Ja, also bei fast allen indigenen Völkern überall auf der Welt war das üblich, ist das zum Teil noch üblich. Und wenn man genau hinschaut, auch bei unseren Vorfahren hier in Europa, war das nachweislich ein Teil wahrscheinlich 10.000 Jahre langer menschlicher Kulturgeschichte.
Ist das vielleicht auch so, dass gerade diese Handwerksgesellen, die dann immer losziehen, ein Jahr von zu Hause weg und das ist ja auch sowas, könnte ich mir vorstellen.
Das ist bestimmt einer dieser Relikte, wo sich das noch erhalten hat, bis in die heutige Zeit. Ne? Aber vieles wurde dann später durch die Christianisierung, viele solcher Riten wurden für heidnisch befunden und verboten, wurden durch sehr viel schwächere, wie ja zum Beispiel Konfirmation oder Firmung und so etwas ersetzt. Mhm. Naja, aber ich habe damals einfach gemerkt, ich möchte nicht länger an dem Ende des Problems arbeiten.
Nachvollziehbar.
Ne? Also weil die Männer, mit denen ich dort arbeitete, die waren körperliche Wracks schon. Ne? Also da konnte man noch vielleicht ein paar mehr Lebensjahre rausholen durch die Therapie. Aber im Grunde genommen war schon sehr viel kaputt, auch die Familien im Hintergrund. Mhm. Und ich dachte, wenn doch die Ursache sich so langsam abzeichnet, dann will ich lieber proaktiv und prophylaktisch aktiv werden mit dem, was ich kann. Mhm. Und fing an zu suchen, ob es nicht moderne Formen solcher Übergangsrituale gibt, die für Menschen der heutigen Zeit zugeschnitten sind.
Und das ist sehr spannend. Also, und dann bist du praktisch selbst auf die Suche gegangen.
Ich bin auf die Suche gegangen und das ist jetzt ja schon fast 30 Jahre her.
Wow, ja.
Und damals gab es mit Heiko und Verena Nitschke in Bayern die ersten und einzigen Ausbilder damals, die etwas unterrichteten, was heute unter dem Namen Visionssuche oder Vision Quest bekannt ist. Und als ich davon hörte, habe ich mich da angemeldet, habe selber eine solche Visionssuche gemacht.
Da sagst du uns gleich nochmal was dazu, was ist das?
Ja. Erzählen gleich. Und danach wusste ich, das ist genau das, was ich suche. Das ist so ein Übergangsritual und habe mich dann dort für die Ausbildung eingeschrieben. Und dann ging dieser Weg los, der mich hierher letztlich geführt hat.
Und warum gerade in den Werra-Meißner-Kreis?
Naja, also ich bin damals erstmal nach Freiburg gezogen und dann habe ich eine Frau kennengelernt aus Marburg, als meine Zeit dort unten zu Ende war und bin hier in die Mitte gekommen, habe mir hier ein Haus gekauft in der Nähe von Marburg. Und als ich dann später meine langjährige Ehefrau, von der ich inzwischen nach 20 Jahren wieder geschieden bin, kennenlernte, haben wir gemeinsam das Haus weiter aufgebaut und dann etwas später das Institut gegründet. Genau, und wir haben uns für die Mitte Deutschlands entschieden, weil es einfach so eine wunderbare zentrale Lage hat. Für Menschen aus Berlin, Hamburg und Essen oder München ist das alles ähnlich weit weg.
Das ist übrigens ein Grund, warum viele Menschen in den Werra-Meißner-Kreis ziehen, weil sie sagen, es liegt irgendwie so in der Mitte zwischen Erfurt und... Ja, genau.
Ja. Und durch diese fantastische Lage in diesem ehemaligen sogenannten Zonenrandgebiet ist das hier, was die Infrastruktur angeht, ja auch noch nicht so zerstückelt, sag ich mal. Hier gibt es große Waldgebiete, große Natur. Und wir werden das gleich noch betrachten, aber diese Natur brauchen wir für diese Arbeit, die wir hier im Eschwege-Institut anbieten.
Das ist das Wunderbare, ne? Und das Eschwege-Institut gibt es jetzt wie lange, sag mal?
Wir hatten letztes Jahr unser 20-jähriges Jubiläum.
Wahnsinn. Das ist so ähnlich wie, ich war ja Gleichstellungsbeauftragte und es gibt immer noch Leute, die nicht wussten, dass es mich als Gleichstellungsbeauftragte gibt. Und ich denke, so ist das hier auch mit dem Eschwege-Institut im Werra-Meißner-Kreis, obwohl ihr euch ja echt viel Mühe gegeben habt, also auch, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Anschluss zu finden.
Ja.
Ihr habt ja auch Seminare gegeben, das weiß ich, die GESA, und war ja in einigen Kommunen noch unterwegs. Okay, aber ich denke, so die Lage hilft, dass eben auch aus dem Süden, aus dem Norden, aus dem Westen, aus dem Osten Menschen zu euch kommen. Und das passt ja eigentlich auch zu der Arbeit.
Genau. Wir bedienen ja eigentlich auch so einen Nischenmarkt, kann man so sagen. Von daher erklärt sich das auch schon, dass aus der direkten Umgebung eher weniger Leute zu uns finden, die genau das eben suchen. In letzter Zeit wird es ein bisschen mehr. Ne, wird das auch immer bekannter, aber wir haben vorhin schon mal dieses Stichwort Visionssuche, das ist ja auch nicht etwas sehr Bekanntes, wo viele jetzt unbedingt machen wollen. Ja, und ich kann vielleicht mal ein paar Worte dazu sagen.
Das wäre wichtig. Also was ist überhaupt eine Visionssuche? Ja.
Also ich muss dazu sagen, das ist jetzt das größte Format. Ne? Mhm.
Das gleiche. Aber das, was dich praktisch
ja, damit fing das alles mal an. Ne? Genau. Eine Visionssuche ist eine moderne Form solcher archaischen Übergangsrituale. Es ist ein Ritual, dadurch, dass es einen sehr klaren Anfang und ein sehr klares Ende hat. Wir glauben im Übrigen nicht daran, dass Rituale in sich irgendeine Wirkkraft haben, so Voodoo-artig oder so, ne? Sondern dass Rituale einen Raum öffnen, der als geschützt und sicher empfunden wird. Und der, also bei einer Visionssuche wäre das zum Beispiel nach einer 5-tägigen intensiven Vorbereitung in der Gruppe ein 4 Tage und Nächte langer ritueller Raum, den Menschen alleine und fassend in der Wildnis betreten und verbringen. Und in diesen 4 Tagen, das sind gut 100 Stunden, ja, da können wir fast nicht anders, als dass diese zivilisatorische Schicht, die uns von einer bestimmten Wahrnehmung trennt, durchstoßen wird. Ich sage das mal so, in der hochgetakteten modernen Welt, in der wir leben, mit diesen unglaublichen medialen Informationsströmen, die auf uns einprasseln, haben wir als Überlebensstrategie gelernt, unsere feinsten Wahrnehmungsorgane auf stumpf zu schalten.
Das stimmt, da hast du recht. Ja.
Zu uns kommen Leute aus der Großstadt, die brauchen ein paar Tage, bis sie wieder Vogelstimmen hören können.
Kann ich unheimlich gut nachvollziehen. Mein Bruder ist ja Unternehmer und der hat irgendwann gesagt, also wenn ich jetzt nicht sofort irgendwas finde, wo ich sozusagen in Abstand zu dem allen komme, also zu diesen vielen Kunden, die ich tagtäglich ja, berate, begleite, MitarbeiterInnen mitten in der Innenstadt, dann drehe ich durch. Also das ist einfach alles zu viel. Und er hat die Meditation für sich entdeckt und fährt auch mehrmals im Jahr zu meditieren in die Berge, um einfach diese Auszeit, wie du es beschreibst, wieder die Vögel zu hören, die Natur wahrzunehmen. Genau. Und ich denke, eine Modeerscheinung oder sehr in ist ja auch das Waldbaden oder viele Angebote, Klosterurlaube und so weiter, wo eben jetzt klar wird, es ist einfach zu viel, was uns auf uns niederprasselt. Und das muss ja einen jungen Menschen unter diesen ganzen Social Media Geballere noch mehr ersticken innerlich. Ja.
Genau, und wir erleben immer wieder, dass in so einem solchen Raum, 4 Tage und Nächte, alleine und fassend draußen in der wunderbaren Natur, dann erlauben wir uns, diese feinsten Instrumente der Wahrnehmung wieder freizuschalten, auf Empfang zu schalten. Und dann kommen die Menschen nach 4 Tagen zurück und liegen förmlich auf den Knien und sagen, das ist ein Wunder. Wie kann das sein, dass dies genau in dem Augenblick passierte und als ich das dachte, dann das kam und ich diese Antwort und dieses Potenzial fand. Das ist ein Wunder. Dann sage ich mir im Stillen, wie schön, dass du das so erlebt hast, aber ich glaube nicht, dass es in dem Sinne ein Wunder ist, sondern vielmehr das, was sich immer, auch jetzt, zu jedem Augenblick gerade ereignet, die Wirklichkeit des Lebens.
Das heißt, dieses im Moment sein, im Jetzt sein, in der Wahrnehmung.
Und die Interverwobenheit allen Lebens in der Natur und auch jetzt in diesem Augenblick, nur dass wir es nicht mehr sehen können, wir können es nicht mehr wahrnehmen, aus den genannten Gründen, weil das ist eine Überlebensstrategie geworden, sturmfrei zu werden. Aber mit der Visionssuche bieten wir diesen Raum, diesen Erfahrungsraum, und der ist hauptsächlich dafür da, ein Thema, das eine Lebensphase sehr häufig, die gewesen ist, die zu Ende geht, ordentlich zu verabschieden. Und sozusagen die Tür zu einer neuen Lebensphase aufzustoßen, mit den neugierigen Pionieraugen eines Kindes in den großen Spiegel der Natur zu gucken. Und was jetzt? Was ruft mich jetzt? Und das bedeutet auch, ich begebe mich in einem Raum, den nennen wir Don't Know Land. Etwas für viele von uns sehr furchterregendes, wenn ich es nicht schon kenne, es nicht planen, vorhersehen kann, sondern mich anheimstelle, wie Hermann Hesse das sagen würde, und sage, und nun, und was jetzt? Informiere mich mal, sag's mir, zeig's mir. Aber wer das kann, und dazu leiten wir an, ja, dem kann auch wieder etwas zustoßen im positiven Sinne, dem kann überhaupt etwas Neues offenbart werden und widerfahren. Und ja.
Und die gehen wirklich 4 Tage in die Natur, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fasten und zelten, schlafen in der Natur. Wie stelle ich mir das vor?
In der Vor- und Nachbereitungszeit ist es oftmals so, dass die Menschen in Zelten, die Teilnehmenden in Zelten wohnen. Es gibt auch die Möglichkeit, hier das vom Eschwege-Institut zu machen, wo wir eine eigene Gästeabteilung haben mit Zimmern und Betten. Mhm. Aber während dieser 4 Tage und Nächte da draußen verbringen die Menschen die Zeit unter einem sogenannten Tarp, also einer Ösenplane, eine Bauplane. Ne? Das ist ausgesprochen nicht ein Zelt, weil mit einem Zelt mache ich einen Reißverschluss zu und gaukel mir vor, ich bin drin und alles, wovor ich Angst habe, ist da draußen. Ne? Und wir wollen aber, dass es so einen Reißverschluss nicht gibt. Also die Menschen auf einer Visionssuche sind genügend geschützt, um sich trocken und warm zu halten. Die nehmen auch Ausrüstung mit, alles, was sie brauchen, um sich trocken und warm zu halten. Aber es gibt sozusagen keine Seitenwände. Ne? Man ist geschützt und trotzdem in der Natur, mittendrin. Mhm. Ja? Und ich habe vorhin von diesem Raum gesprochen, Don't Know Land. Ja? Mhm. Und die Herausforderung hier ist, mal aufzuhören, das zu tun, was wir gelernt haben, ein Leben lang gelernt haben, nämlich uns den Kopf darüber zu zerbrechen, was wir mit unserem Leben anfangen wollen und durch Analyse zu einer Lösung zu finden. Damit aufzuhören und das einfach mal umzudrehen und zu sagen, Leben, erzähl du mir doch mal, was du mit mir vorhast. Ich sperre meine Ohren jetzt mal auf. Ich werde ganz still, so still, dass ich diese Stimme wahrnehmen kann.
Sehr, also ich habe es ja gemacht. Ich habe keine Vision so gemacht. Und der Schritt ist immer noch zu groß für mich. Aber ich tue es im Alltag. Also sage ich vielleicht auch gleich noch mal was dazu. Aber ich habe eine Ahnung bekommen, weil ich mal einen Schwellengang oder einige Schwellengänge bei euch machen konnte. Mhm. Das heißt, in die Natur gehen nur für eine Stunde oder eine Stunde. Und einfach zu gucken, was mir begegnet. Also ganz offen zu sein mit einer Frage oder mit einem Problem oder mit etwas im Kopf. Und die Schwelle ganz bewusst zu übertreten und mal zu gucken, was begegnet mir.
Genau, die Schwelle ist der rituelle Teil daran, damit es wiederum auch für die Psyche ein Signal, ein Hilfsmittel. Es hat einen Anfang, wo ich dann so ein bisschen tiefer in diesen Spiegel der Natur gucke. Ja. Und es hat auch ein Ende, was für einen ängstlichen Anteil in uns sehr beruhigend ist.
Ja, das war mein Leben.
Weil dieser Teil kann dann sagen, okay, dann mache ich die Tür wieder hinter mir zu und bin wieder in meiner Alltagswahrnehmung, die ich brauche, um meinen Alltag zu bewältigen.
Ja. Also das war für mich auch, was du damals gesagt hast, war, du kannst alles zurücklassen, deine Ängste und so weiter. Und das habe ich auch wirklich ganz bewusst gemacht, weil ich ein sehr ängstlicher Mensch bin. Alles gerne unter Kontrolle habe und habe die Angst, und das mache ich heute noch, wenn ich losgehe, lasse ich meine Angst oft, sage so, du bleibst jetzt mal hier und jetzt marschiere ich mal los. Und ich kann mich an diesen Schwellengang immer noch erinnern, das ist echt verrückt. Also ich muss oft an die kleinen Begegnungen erinnern. Also als ich sehr krank war, musste ich ich saß hier unten auf der Bank. Es ist echt interessant, als wäre das vorweggenommen und es kam ein freilaufender Hund auf mich zu. Und ich hatte echt total die Angst, ne, und dachte, oh Gott, hoffentlich beißt er mich nicht. Und der war aber ganz freundlich. Der kam dann und hat mich ganz freundlich besucht, das weiß ich noch. Und es hing eine Nadel, die hätte ich sonst nie gesehen, eine Tannennadel an einem Spinnenfaden.
Ja.
Und die bewegte sich hin und her. Mhm. Und ich bin dann weitergegangen und ich bin ja wieder zurückgekommen. Und ich musste wieder gucken, ist die Nadel noch da? Ja. Und dieses Bild, zurück, dieses Bild hat mich durch meine Erkrankung getragen.
Ist das nicht fantastisch? Und das sind seelische Innenbilder, die wir dann dort im Draußen in der Wirklichkeit des lebendigen Lebens sehen können. Und Wirklichkeit kommt von Wirken, ein altes Wort für Weben. Mhm. Es ist das Gewebe, das die Interverwobenheit allen Lebens. Und davon sind wir ein Teil, wir sind Natur.
Mhm. Das wir ist spiegeln eine, uns darin.
Also wir spiegeln uns da drin. Und das ist auch so ein Phänomen, mit dem wir arbeiten, gerade bei diesen sogenannten Schwellengängen. Oder wir nennen das auch kontemplative Spaziergänge. Mhm. Da arbeiten wir, das ist jetzt irgendwie nicht einfach Esoterik, ja, sondern da arbeiten wir auch mit ganz klaren Zahlen, Daten und Fakten aus der Wahrnehmungspsychologie, weil aus diesem Wissenschaftsbereich wissen wir, dass wir Menschen mit all unseren Sinnen, die uns zur Verfügung stehen, in einer Sekunde etwa 11 Millionen Bit, also Informationseinheiten, aufnehmen können, also aus der Wirklichkeit aufnehmen können. Das ist wiederum, es ist eigentlich nur ein Bruchteil, weil keiner von uns kann so gut riechen wie ein Schäferhund das könnte, oder können wir ultraviolettes Licht sehen wie Bienen zum Beispiel, oder das können wir alles nicht. Aber dennoch immerhin 11 Millionen Bit aus einer viel größeren möglichen Wirklichkeit nehmen wir wahr. Aber jetzt haben wir das Problem, dass wir in unserem Gehirn, um das Ganze zu verarbeiten, nur eine begrenzte Menge an Glukose, das ist der Treibstoff unseres Gehirns, zur Verfügung haben. Und aufgrund dieses Kapazitätsproblems können wir aus diesen 11 Millionen Bit in derselben Sekunde, wo wir sie unbewusst wahrnehmen, nur etwa 40 bis 200 Bit wahrnehmen, bewusst wahrnehmen.
Wahnsinn.
Das ist also, wenn wir richtig gut ausgeschlafen und gut drauf sind, ein 55.000stel nur, was sozusagen bis zu unserem Bewusstsein durchkommt. Und das heißt, wir sind darauf angewiesen, das, was wir wahrnehmen, zu filtern. Wir, aufgrund dieser mangelnden Menge an Glukose können wir es uns nicht leisten, uns, ich sage das jetzt mal so ein bisschen rough, uns mit jedem Scheiß zu beschäftigen, was wir wahrnehmen.
Das wäre auch irre, wir würden durchdrehen.
Wir würden durchdrehen. Es gibt ja auch Menschen, die haben ein Filterproblem und werden kirre davon. So, ne?
Es gibt welche, die sich wegschließen, die es gar nicht aushalten.
Ja, die das gar nicht aushalten. Ne? Also eigentlich können wir sagen, Gott sei Dank ist das in uns eingebaut, dass wir filtern. Aber die Tatsache, dass wir es müssen, dass wir uns sozusagen nur mit dem beschäftigen können, was uns auch etwas angeht, was uns angeht.
Was mit uns in Resonanz geht.
Was mit unseren Fragen und Themen zu tun hat, führt zu dieser Methode, mit der wir arbeiten. Mhm. Weil wenn das so ist, dann könnte man sagen, wenn ich nur ein bisschen mehr darauf achte, was ich wahrnehme, dann erfahre ich auch ein bisschen mehr über das, was in mir gerade, was mich betrifft, also was mich angeht. Ja? Also eine ganz einfache Übung, die jede einfach mal machen kann, ist einfach mal 5 Minuten durch den Garten gehen und mal darauf achten, was nimmst du wahr? Mhm. Ganz ohne Wertung, nur was nimmst du wahr? Und dann schreib dir das mal auf und frag dich, was davon spiegelt gerade wieder, was in mir, in meiner seelischen inneren Landschaft, gerade selbst so ist.
Und das ist verrückt, seitdem ich den Schwellengang mit dir gemacht habe, und das, da gehört ja dann auch noch das Bezeugen dazu, das finde ich total wichtig, gehe ich immer bewusst so spazieren und bin offen und denke, mal sehen, was mir was mir begegnet heute.
Ja.
Und ich habe sogar ein kleines Gedicht darüber geschrieben.
Ja. Ja.
Über den, heißt auch der Schwellengang.
Ja.
Und ich finde es so verrückt, weil wenn du all das loslässt, was du mit dir, also wenn du sagst, so, das ist die Fragestellung und so, und ich übertrete jetzt die Schwelle oder ich gehe jetzt hier bewusst drüber und laufe eine Stunde oder eine halbe oder wie auch immer und guck mal am Ende, was konnte ich sammeln, was ist mir begegnet, ja, dann ist das wirklich immer ein Stück Antwort da drin.
Ja.
Also es ist immer irgendwie so, als würde eine kleine Tür aufgehen, die du sonst nicht hättest nehmen können, weil sie überlagert ist von irgendwelchen Alltagsroutinen oder du dich verbohrst in eine Frage und über das Gehirn versuchst, Antworten zu finden. Und dabei findest du sie, wenn du dich öffnest. Das stimmt. Genau.
Und wir gehen bei dieser Arbeit grundsätzlich davon aus, es gibt keine bessere Expertin für deine Sache als dich selbst. Mhm. Alle Antworten und Lösungen sind in dir bereits angelegt. Wir brauchen nur eine Methode, mit der wir das sozusagen aus dem Vorbewussten, von wo es bereits in das Bewusstsein hineindrängt, ins Bewusstsein herübergeholt werden kann. Und diese Schwellengänge sind so eine Methode.
Ne? Und am Ende, das, ich weiß noch, ich habe es dir erzählt. Und das, was mich besonders berührt hat, weil ich, was ich ja nicht kannte, war, wenn du dann gesagt hast, ich habe eine Frau gehört, die hat das und das gesehen.
Ja.
Und das ist so, das ist dann nochmal so, als könntest du nochmal in den Spiegel gucken.
Ja.
Und es ist so, als würde es dann in den Raum kommen, also jetzt in den Raum, in meinen Alltagsraum.
Genau.
Es ist mir da begegnet und jetzt liegt es auf dem Tisch.
Ja, und das gehört mit zu dieser Methode, dass die Geschichten, die Menschen von solchen Spaziergängen wiederbringen, in einer ganz bestimmten Weise noch einmal zurückgespiegelt werden, dass also jetzt ein Mensch, der damit in Resonanz tritt. Und das ist eine sehr respektvolle Art. Da wird niemals, so es irgend geht, wird da nichts hinein interpretiert, sondern nur zurückgespiegelt, was habe ich da als Geschichte gehört. Mhm. Vielleicht entdecke ich als der Spiegelnde einen roten Faden in dieser Geschichte, den die betroffene Person selber nicht gesehen hat. Das kann dann manchmal zu Erstaunen führen. Aber es ist nichts Guruhaftes hier, sondern es ist nur die Hilfe, das, was ich da an Lösungen und Potenziale gezeigt bekommen habe, das zu erkennen und annehmen zu können. Also wir nennen uns Hebammen.
Ist auch so.
Ne?
Mhm,
also wir bringen diese Erkenntnisse nur auf die Welt, aber wir erzeugen sie nicht. Wir helfen sie nur, dass sie auf die Welt kommen.
Das finde ich gerade aufgrund der Beschallung, die wir von außen, die vielen guten Lehrer und Meister und die uns die Kraft der Gegenwart lehren wollen, wie Eckhart Tolle und so weiter und so fort. Alles richtig, alles gut, alles heilsam, wenn ich es höre, aber natürlich viel heilsamer, wenn ich dem selbst begegne. Also wenn ich, man sagt ja auch immer, Heilung kann in jedem Moment passieren, also du hast es in dir. Also,
Das ist genau, was ich vorhin schon mal sagte. Ne? Also wer Osho kennt und Tantra, der mag diesen Spruch von Osho kennen, Nähe ist, wenn man nichts dagegen unternimmt. Das versteht jeder, ne?
Ich verstehe es. Ne? Total so. Gut, ja.
Und genauso ist es mit dem, was ich vorhin als Wunder umschrieben habe, was viele Menschen als Wunder bezeichnen würde. Und ich würde sagen, das Wunder ist, wenn man nichts dagegen unternimmt. Es ereignet sich ständig, die Interverwobenheit allen Lebens. Mhm. Und ich will mal ein Beispiel sagen, was mich von dieser Methode anfangs, als ich selber noch in Ausbildung war, so überzeugt gemacht hat. Mhm. Ich hatte Schweißhände vom vielen Kaffee trinken.
Mhm.
Und ich bin mal mit der Frage über diese rituelle Schwelle gegangen, was bedeutet Kaffee für meinen Organismus? Und das war im Schwarzwald und ich kam in so eine schluchtartige, so einen Bachlauf. Aha. Und dort gibt es halt keine Monokultur, dort wird keine Forstwirtschaft betrieben, das ist eine Urlandschaft. Aha. Und das war fantastisch. Das war mitten im Sommer und da wuchs Pestwurz mit diesen riesen Blättern und alles war so wunderbar geformt. Das war ein Wunderwerk. So, ne? Und dann guckte ich so ein bisschen weiter und sah da hinten etwas Quietschgelbes. Sowas von deplatziert.
Aha.
Ich fand, wie kann in diese Schönheit so etwas hässlich, das quietschgelbes sein. Und es war klar, ich musste da hin, um zu gucken, was das ist. Ne? Und dann kam ich da hin, dann sah ich schon aus Abstand, das ist ein Luftballon, ne? So ein Gasluftballon, der als Werbung irgendwo losgeschickt wurde und dort runtergekommen war. Und gehe hin, nehme das Ding auf, drehe es um und drauf stand Onko-Kaffee.
Ja.
Ne? Und genau das macht Kaffee in meinem Organismus. Ja. Es ist da einfach deplatziert.
Ja, toll.
Gehört nicht in das Wunderwerk.
Toll. Also ich werde ja auf jeden Fall das Seminar über die Ältesten, also ich bin ja eine Älteste, ich werde immer älter, was Gutes, toi, 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 bei euch besuchen, aber es ist ja auch der Council, also ihr macht spezielle Frauenseminare, ihr macht Männerseminare,
Queere,
alles, ja. Sag uns vielleicht nochmal, außer der Visionssuche, das ist ja wirklich eine längere Ausbildung, die man dann auch macht hier im Eschwege-Institut und die Schwellengänge, die sehr individuell sein können, aber auch Bestandteil sind. Was bietet ihr, was macht ihr noch?
Ja, ganz kurz die Geschichte dazu. Wie anfangs gesagt, wir sind mal angefangen mit diesen Visionssuchen, weil wir dachten, das ist die Lösung für alles, was natürlich totaler Quatsch war. Wir haben schnell festgestellt, dass viele Menschen noch gar nicht an dem Punkt sind, ein Wandlungsthema in ihrem Leben jetzt abzuschließen und in das Neue zu gehen, sondern die stecken bis über beide Ohren in ihrem Prozess. Und was es braucht, ist zunächst einmal eine Prozessbegleitung, auch zum Teil eine Prozessgestaltung. Ja, und deswegen nennen wir unseren Ansatz auch initiatische Prozessbegleitung. Und weil es braucht beides, ne? Eine Initiation, aber eben auch diese Begleitung. Und da spielen solche Dinge, wie wir gerade schon besprochen haben, eine große Rolle. Also so Schwellengänge zum Beispiel. Das nennen wir eine Methode des tieferen Selbstverstehens. Mhm. Menschen müssen zunächst einmal feststellen, warum geschieht mir das gerade? Warum stimmt es mit meiner Beziehung nicht mehr? Warum ist diese Arbeit, für die ich so lange gekämpft habe, plötzlich so langweilig und unbedeutend für mich geworden? Und. Die großen Umbrüche im Leben kündigen sich an und wir merken, dass das, womit wir uns identifizieren, die Story, die wir uns über uns selbst erzählen, warum alles so ist und warum alles so gekommen ist, dass sie irgendwie nicht mehr richtig stimmt, dass sie uns nicht mehr Sinn gibt, nicht mehr genügend, um morgens um 7 aufzustehen. Und wenn wir das merken, kriegen wir Angst. Und die meisten Menschen steigen dann erstmal auf die innere seelische Bremse, also unbewusst, fast naiv, in dem naiven Glauben, man könnte diesen Prozess aufhalten. Das Einzige, was sie damit aber bewirken, ist, dass sie in ihrem Leben stagnieren. Und die Stagnation ist eigentlich das, was Menschen am schlimmsten empfinden. Nichts geht mehr, es geht irgendwie nicht voran. Sackgasse. Ich bin in einer Sackgasse, das Leben macht keinen Sinn, alles ist trist und grau. Ich bin nicht mehr im Fluss. Und diese Methoden des tieferen Selbstverstehens, die sind super geeignet, um Menschen langsam, manchmal auch sehr schnell, dahin zu einer Erkenntnis zu führen, ach deshalb, das, weil da will etwas sterben in mir, aber nicht, da muss ich mich nicht gleich für umbringen. Ich muss nicht als ganzer Mensch sterben, sondern nur etwas will und muss hier sterben. Und das ist der Preis dafür, dass ich wachse, dass etwas Neues geboren werden kann. Dass ich wie aus einer alten Haut, wie eine Eidechse, die zu eng gewordene Haut abschält. Ja?
Es gibt das wunderschöne Buch Häutung, was, glaube ich, in der Frauenszene absolut bekannt ist.
Ja.
Also sind, oder Gesa hat ja oft dieses Bild von dem, von dem Einpuppen.
Ja, die Verpuppung,
das innere Auflösen, der Raupe. Alles löst sich auf bis aufs Herz.
Bis aufs Herz und ein paar Dinge, die aber auch schon für das Neue gedacht waren von Anfang an. Ja. Genau, also diese Häutungsprozesse, das nennen wir Westenprozess, da haben wir alle Angst vor. Weil man muss sich das vorstellen und alle, die hier zuhören, werden das sicher schon einmal im Leben mindestens erlebt haben. Da war wie in einer Straßenbahn so eine Haltestange, an der habe ich mich festgehalten.
Ja, genau.
Und dann fängt die plötzlich an zu zerbröseln.
Genau.
Und ich weiß, die wird mir keinen Halt mehr geben. Und dann mit der anderen Hand suche ich nach einer anderen Stange, an der ich mich jetzt neuerdings festhalten kann. Da ist aber nicht sofort einer. Und dieses In-Between-Sein, das sind die großen Krisen in unserem Leben, wo wir nicht mehr wissen, wer wir sind und was der ganze Scheiß hier soll. Und an der Stelle setzen wir ein und helfen Menschen, durch tieferes Selbstverstehen dahin zu kommen, dass sie am Ende einverstanden werden mit dem, was ist. Dass sie sich nicht mehr länger wehren gegen das, was sowieso schon ist. Das ist ja die Stelle, wo Eckhart Tolle sich immer totlacht. Ne?
Ja.
Dass Menschen sich mit Händen und Füßen gegen etwas wehren, was sowieso schon bereits ist. So, ne?
Ja, genau.
So, aber das, so sind wir Menschen und wir brauchen die Zeit, bis wir akzeptieren. Und wir helfen. Prozessbegleitung heißt das Akzeptieren. Und in dem Moment, wo ich Ja sage zu der Veränderung, die sich längst in mir vollzogen hat, ich bin zum Beispiel nicht mehr jung, könnte sein, ne?
Genau, so, ich bin nicht mehr jung.
Das hat sich längst vollzogen, aber etwas in mir wollte es noch nicht wahrhaben. Ja? Aber in dem Moment, wo es wahr sein darf, ist das, als würde ich den Fuß von der Bremse nehmen und das große Mühlrad-ähnliche Ding in uns, das Rad der Wandlung, fängt an, wieder sich in Bewegung zu setzen und nimmt uns wieder mit und plötzlich sagen wir wieder, ich bin wieder im Fluss, ich bin wieder Teil des Lebens und,
genau.
Und es ist gar kein endgültiges Ziel erreicht. Alles, was wir erreicht haben, ist, wir sind wieder im Fluss und können Ja zu diesem Leben sagen.
Genau. Also es ist so, meine frühere Lehrerin hat immer gesagt, das ist so dieser Überschlag, also die Bereitsein zum Überschlag. Also wir dümpeln da unten irgendwo im Tal oder Theorie U, wir dümpeln da noch ein bisschen rum. Ne?
Mhm.
Wir wissen, das Alte ist nicht mehr.
Ja.
Da ist nichts mehr. Und
genau.
Wir klammern uns an den letzten Strohhalm.
Ja. Ja. Ein langer Weg manchmal.
Und in dem Moment,
ja.
Wo du sagst, vorhin, wo du gesagt hast, des Loslassens, also ja. Es ist nicht in meiner Hand, es vollzieht sich etwas in mir. Das ist ja bei der Raupe auch so. Sie löst sich auf. Es ist ein innerer Assimilationsprozess, der passiert.
Man könnte sagen, die Wandlung, die sich bereits in mir, in meiner seelischen Landschaft längst vollzogen hat, muss jetzt endlich nicht mehr länger auf mich warten.
Die darf geboren werden.
Ja, die darf jetzt endlich sein. Und das ist ein sehr befreiendes Gefühl. Und darum geht es sehr stark in unserer Arbeit. Und dann kann man solche Rituale wie eine Visionssuche, aber auch kürzere Formate, wo man für eine Stunde, für 12 oder 24 Stunden allein und fassend hinaus in die Natur geht, nutzen, um solche Übergänge dann zu markieren. Also Rituale für uns sind keine Rituale, die eine Transformation herbeiführen, sondern es sind Rituale der Konfirmation, also der Bestätigung. Ich bestätige vor mir selbst und vor meinen Leuten, dass ich jetzt nicht mehr der Alte bin.
Und das, was ich für sehr wertvoll empfinde, ist, dann in diesen Gruppen zusammenzukommen und das, was ich wahrgenommen habe oder was ich aussprechen muss, auszusprechen und dann diese Kraft zu fühlen. Und da hast du gesagt, ja, das ist die Form des Councils. Und es ist da vielleicht nochmal ganz interessant zu hören, was ist ein Council?
Council ist eins der Gebiete, auf die wir uns hier im Eschweg-Institut spezialisiert haben. Gesa und ich, die Geschäftsführer und Gründer des Instituts hier, waren die ersten beiden Council-Trainer in Europa. Und Council ist eine Kommunikationsform im Kreis um eine sakrale Mitte sitzend. Und es ist eigentlich etwas, was die Menschen 10.000 Jahre menschlicher Kulturgeschichte lang gemacht haben, bis der Fernseher erfunden wurde und der Fokus in die Peripherie verlagert wurde. Aber dort, das hat auch ein Stück weit unsere Psyche mitgeprägt. Also Martin Buber, ein bekannter Religionsphilosoph und Anthropologe, hat das mal so auf den Punkt gebracht. Der Mensch wird am Du zum Ich.
Ja.
Ich brauche ein Gegenüber. Und dieses Gegenüber darf laut Martin Buber und laut aller Lebenserfahrung nicht irgendjemand sein, der aus dem Fenster guckt oder auf dem Handy rumdaddelt, sondern jemand, der oder die mit mir präsent ist.
Ja.
In diesem Augenblick mich wirklich sieht, mich wirklich hört und mich wirklich meint. Mhm. Weil dann weiß ich wieder, dass es mich gibt.
Genau, ich höre mich sprechen und da ist jemand, der mich hört.
Ja. Und Martin Buber sagt, wenn wir eine solche Beziehung nicht haben können, gibt es uns auch gar nicht. Dann sind wir vielleicht Human Doings, die ständig irgendwas auf ihrer To-Do-Liste abhaken. Aber im Sinne von Sein, Human Being, humanes Seiendes, gibt es uns nicht. Es gibt uns nur in der Begegnung. Mhm. Und Council versucht, eine Atmosphäre, ein Setting zur Verfügung zu stellen, in dem eine solche Begegnung möglich ist, wo wir füreinander dieses Du sind. Mhm. Und dann wird dieser Ort hier zu einem Katalysator für persönliches Wachstum. Mhm. Und das ist eine grundlegende Kommunikationsform, die in allen unseren Kursen laufen. Also es gibt spezielle Council-Seminare bei uns, auch Grundlagenseminare, wo man das von Pike auf lernen kann, mhm. Vertiefungsseminare wie Council und Konflikt, Council und Beziehung, mhm. Council für Jugendliche, Kinder und Schüler, also alle diese Spezialgebiete. Dann gibt es bei uns jede Menge Kurse, wo das, was wir die meiste Zeit jetzt besprochen haben, Schwellengänge und sowas und Prozessbegleitung für unter 16-jährige junge Mädchen und Jungs, für über 16-jährige bis 27-jährige Jugendliche, für Erwachsene, für Männer, für Frauen, für Älteste, Menschen 60 plus, bieten wir lauter solche Kurse an. Und vor allen Dingen, was wir tun, ist, wir bilden Menschen aus. Meistens kommen zu uns Psychotherapeuten, Pfarrer, Diakone, Sozialpädagogen, aber auch Menschen ohne solche Vorbildung, um bei uns zu lernen, wie man initiatische Prozessbegleitung praktiziert, wie man Menschen durch große Krisen in ihrem Leben wirklich kraftentfaltend begleitet, wo Wachstumskrisen zu solchen werden und nicht zu Dauerkrisen.
Kannst du uns jetzt sind wir leider schon am Ende und ich komme bestimmt nochmal und wir sprechen nochmal detailliert über ein Angebot, was ich mir dann aussuche, oder woran ich teilgenommen habe, genau. Also wenn ich das Ältestenseminar mitmache, dann werden wir da auf jeden Fall drüber sprechen. Man kann zu euch kommen und mit euch ins Gespräch gehen. Ihr macht einmal im Monat jetzt ein offenes Wohnzimmer. Wie ist das?
Genau, immer am letzten Sonntagnachmittag eines Monats, also am 26. April ist der Startschuss, ist hier immer ein offenes Wohnzimmer. Alle sind, also gegen Spendenbasis gibt es hier Kaffee und Tee, alle sind hier herzlich willkommen. Um 16 Uhr gibt es immer eine ostfriesische Teezeremonie von mir.
Ich melde mich schon mal an.
Ja, und bis 18 Uhr geht das und es soll einfach ein Raum sein, wo man ins Gespräch kommen kann miteinander.
Und ihr macht auch online?
Wir machen Online-Veranstaltungen auch. Also man kann auf unsere Webseite,
Sag doch mal die Webseite.
Die heißt www.eschwege-institut.de, ganz einfach.
Genau, und wenn Sie dann hier irgendwo aktenkundig sind, dann kriegen Sie auch den Newsletter. Ich darf mich jetzt erstmal bedanken, Holger. Ne? Jetzt ist unsere Zeit um, leider. Es ist Frühling, es bietet sich an, was Neues anzufangen. Und wenn es hängt oder hapert oder ein Widerstand ist und Sie nicht loslassen können, so wie ich manchmal, dann ist es gut, sich meine Hilfe zu holen, entweder bewusst in die Natur gehen oder zum Holger und bewusst in die Natur gehen und sich das dann bezeugen zu lassen. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Start in den Frühling